Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Wanjek
und Florian Schwarz. Und wir starten ja an sich immer mit unserem wunderbaren Dreiklang, bestehend aus drei Wörtern, auf die wir dann im Laufe der Brexit-Episode zu sprechen kommen. Heute ganz anders. Wir haben nämlich gar keinen Plan, was dieser Dreiklang sein sollte. Und deswegen haben wir einen Change of Perspective gemacht und fangen mal nicht in Großbritannien an, worum es ja eigentlich bei Brexit on Toast geht, sondern in unserem Good Old Germany, wo wir auch aufzeichnen, weil wir sind ja, wir senden ja aus Deutschland
wir
heraus. Wir senden aus Deutschland heraus.
Aus Deutschland GmbH.
Warum wollen wir das heute mal machen und von hier mal nach drüben blicken? Oder erstmal nach hier blicken?
Wir wollen ja nochmal nach hier blicken.
Ja, wie ist hier?
Zeit.
Wie ist, ja, hier also, ist, egal. Hier ist wirr.
Wir wollen da mal von hier nach hier blicken, weil wir ja gesagt haben, wir beobachten den Populismus in der Praxis.
Oh ja.
Wir nehmen ja, Brexit ist sozusagen das Paradebeispiel, wo der Populismus mal so richtig wieder Früchte getragen hat und die sind uns ja einfach weit voraus, die Briten, in dieser Hinsicht.
Stimmt, und man lernt aber nichts draus.
Nee, man lernt anscheinend nichts draus und das möchten wir heute mal besprechen, weil wir haben ja jetzt gerade eine neue Regierung gewählt und man muss ja sagen, dass die also ich finde ja eigentlich, dass die CDU ziemlich schlecht abgeschnitten hat. Also ohne CSU haben die was, wie viel, 29% oder sowas? 28%?
Nee, sogar nee, insgesamt. Du,
was waren? Nee,
insgesamt.
Ja, ja. Also wirklich eigentlich ganz schön schlecht, ne? Finde ich schon. Und wir wissen ja, dass auch, weiß nicht, zum Beispiel eine andere Partei, die wir nicht so gern mögen, sehr gut abgeschnitten hat, auch über 20%. Mhm. Ich glaube 20,1 oder 2.
29,2 oder so.
Ja. Was ist denn zettlich?
Also wir sind nicht so zahlenfest, wie man sieht. Also,
das ist mehr so faktenfreie Diskussion.
Diskalkulie, also eine Zahl, naja, aber was sind schon
Orientierungshilfe?
Es hat sich ja irgendwie überschnitten, die Bundestagswahl dann mit auch großem Trump-Getöse und sozusagen, ich glaube, dieser war das nicht auch mit dem Zelensky-Besuch im Oval, zwar nicht im Oval Office, aber wo Zelensky vor laufender Kamera
kommentiert wurde.
Ja. Wirklich. Und wo dann die Europäer so ein bisschen einen Schreck gekriegt haben und sie gedacht haben, okay, ist schwierig.
Ja.
Und wir müssen uns da irgendwie alle doch mal ein bisschen zusammenreißen und schauen, ob die Amerikaner vielleicht wirklich aussteigen und jetzt wirklich vielleicht einfach nur noch machen, was die Russen sagen. Und wir dann alleine dastehen mit dem Ukraine-Problem oder auch damit die Ukraine der Ukraine zu helfen oder sie zu unterstützen in ihrem Kampf gegen die Russen. Und dann hat ja Friedrich Merz sehr schnell, sehr deutlich reagiert. Also das fand ich jetzt auch wiederum, da muss ich ihn loben.
Ja, die Druckwelle von Amerika hat schon Auswirkungen.
Ja, dass er auch so klar gesagt hat, wir müssen da wirklich einstehen und wir müssen mit den anderen Europäern uns zusammentun. Und dann vor allem natürlich ging es ja dann erstmal ums Sondervermögen, ums Geld und um die Aussetzung unter der Schuldenbremse und um wirklich viel, viel Kohle. Und dann, wissen ja, was dann passiert ist, wie er dann eben gesagt hat, okay, das möchte er jetzt noch im alten Bundestag schnell durchwinken, weil der neue Bundestag, da haben halt die AfD und die Linke eine Sperrminorität.
Ja.
Und damit kriegt man das natürlich nicht durch. Und jedenfalls hat er also eigentlich im wahnsinnig gestreckten Schweinsgalopp alles das gemacht, was er vorher kategorisch ausgeschlossen hat.
Genau, Kohle ist jetzt da.
Und vor allem alles das eigentlich, was mein Lieblingsminister Habeck,
my reality.
Grünen Seite schon ganz lang kam. Das machst du sehr hübsch.
Illusions are. So.
It's not an illusion anymore.
Und das Tolle ist, wir sind ja immer noch in Deutschland und das ist aber bilden sich neue Achsen.
Nee, was ich sagen will, er musste quasi auch nicht nur aus neuen Entwicklungen, es war auch ja vorher schon klar, dass da irgendwas passieren muss. Und er hat aber einen Wahlkampf geführt, nicht nur er, die Union hat einen Wahlkampf geführt, vor allem mit Markus Söder natürlich in Teil. Die Grünen sind das Schlimmste und jetzt ist Schluss mit linken Blödsinn und linken Schwachsinn und jetzt wird hier mal wieder ordentlich essen. Natürlich
also völlig populismusfrei.
Ja, populismusfrei. Wir beschneiden die Migration und außerdem der ganze grüne Scheiß, den kann man in die Tonne treten und so weiter und so fort. Natürlich, sofort danach musste er das alles sozusagen wieder essen, diese Worte. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt so jemand gewesen wäre, der sagt, okay, jetzt wähle ich nochmal die Union bei AfD, da bin ich einfach noch nicht so weit, dann würde ich jetzt auch sagen, die haben einfach nur gelogen nach Strich und Faden. Und die AfD steht den ganzen Tag natürlich jetzt da und sagt, schaut, wir haben es ja gesagt. Und das ist alles nur Lüge und Blödsinn. Und die sind auch linke Wolke, was weiß ich, für Masse und Verantwortungslose und Kriegstreiber. Und ich meine, dementsprechend sind die jetzt auch in den Umfragen natürlich extrem nach oben geschossen.
Noch weiter,
als sie es vorher schon waren.
Und jetzt wird ja der spannende Teil sein, wie man die Bridge nach Großbritannien bekommt, weil die Tories sind ja auch ähnlich von den Zahlen her gewesen bei der letzten Wahl, oder sogar noch weniger?
Die hatten, glaube ich, noch weniger, aber ich glaube, man muss einfach sagen, dass der Wahlkampf der Union war eben sehr, sehr beherrscht davon, die Themen der AfD einfach nachzuäffen, zu übernehmen. Und dieser falsche Schluss, und ich verstehe das nicht, weil das weiß man doch inzwischen, dass es einfach als sozusagen als bürgerliche oder demokratische Mittepartei, wenn du diese Themen immer nur nachäffst oder dann versuchst da noch irgendwie dich wahnsinnig aufzuplustern, die Leute, die wirklich schon AfD wählen, die wählen es original.
Genau.
Und ansonsten versprichst du ja nur Sachen, von denen du selber weißt, dass sie nicht funktionieren, weil der Populismus funktioniert ja so, indem er Sachen verspricht, die einfach meistens in der Realität überhaupt nicht funktionieren.
Und
was man beim Brexit sieht, der nicht funktioniert.
Und man kann aber natürlich immer sagen, ich finde, das ist auch nochmal ein gutes Learning daraus, es wird dann natürlich von den Befürwortern immer gesagt, es funktioniert ja nur deswegen nicht, weil man es nicht zu 100% gemacht hat, sondern vielleicht nur zu 80%. Genau. Und das wird natürlich hier auch kommen. Ne? Also deswegen, egal wie sich jetzt die neue, noch nicht formierte Regierung anstrengt, es wird nie reichen. Es wird immer zu wenig sein.
Auch wenn sie zum Beispiel sagen, wir sind jetzt unheimliche Migrationsgegner zum Beispiel, wird es immer heißen, ja, das reicht ja nicht und das ist
viel zu wenig
und da sind noch diese und jene Verbrecher.
Keine Probleme und so weiter.
Ja, weil das ist einfach der Sinn des Ganzen sozusagen. Es ist einfach nicht erfüllbar oder beziehungsweise es funktioniert nicht und dann ist es immer deswegen, weil es halt nicht die reine Lehre ist. Naja, es hat nicht richtig funktioniert, weil es nicht richtig gemacht wurde. Die Schleife oder was nach Großbritannien oder zu den Tories, die haben ja eben auch sich die Brexit sozusagen Kampagne dann zu eigen gemacht und haben den Brexit umgesetzt, schärfer als überhaupt irgendwie mit dem Referendum oder im Vorfeld des Referendums angedacht, haben sie das alles ganz brav nach Nigel Farages oder russischen oder wer weiß welchen Vorgaben durchgesetzt und umgesetzt. Und wo sind sie aber jetzt dafür zum Dank? Kein Mensch hört mehr von denen was. Die sitzen natürlich auf den Oppositionsbänken, haben irgendwie 120 Abgeordnete oder so. Reform hat nur 5. Und Reform ist ständig überall, in allen Kanälen und von den Tories hört man echt gar nichts.
Und ist nicht bei Reform auch so die ersten oder anderen hausinternen Ehekräche?
Ja, die haben jetzt hausinternen Ehekrach, weil nämlich unser Freund aus Amerika, Herr Musk, der ja sich in Europa immer gerne einschaltet per X, per Twitter, der sagte irgendwie, es war vor ein paar Wochen, also das sei ja wirklich, Nigel Farage ist ja ein totaler Schlappschwanz und überhaupt nicht richtig von der reinen Lehre und der müsste ein anderer Abgeordneter, der ist glaube ich Rupert Lowe, der wäre überhaupt viel besser und der müsste jetzt mal die Reformpartei übernehmen und da der Hintergrund ist, es gibt einen Menschen, der heißt eigentlich ganz anders, aber der läuft unter Tommy Robinson, der war ganz früher bei den britischen, also Neonazis wirklich, British National Party und ist ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, wie man sich vorstellen kann, der eben auch immer irgendwie gerne da mitmischt in der Brexit-Partei oder Reform, aber Nigel Farage möchte die nicht haben, also weil Nigels Nigels Idee, meiner Meinung nach, ist ja sowieso, dass er irgendwann die Tories übernimmt. Also, dass die Tories jetzt da so vor sich hindümpeln, ja, und nicht mehr wissen, wofür sie echt gut sind und das, und den Brexit ja auch nicht gut genug organisiert haben. Und irgendwann, er wird die dann übernehmen. Aber dieser Tommy Robinson ist zu extrem.
Ah, eben der Robinson, sondern mit dem strammen Rest praktisch irgendwie noch mal eine kleine Splitterpartei.
Ja, der Tommy Robinson ist so eine Art Björn Höcke. Da wurde es noch ein bisschen, oder da gab es noch so andere Rasierte als die AfDler, die immer auch auf so Feriencamps, wo sie dann irgendwie so im Gänsemarsch irgendwas so schreien. Ja,
gibt's einiges.
CDs verteilen und so.
Jedenfalls, dieser Tommy Robinson, den will Nigel Farage nicht in der Partei haben und dieser andere Rupert Lowe oder so setzt sich immer für den ein, sagt, nee, den brauchen wir, der ist so richtig reines britisches Blut und der weiß, was lang geht. Und das gefällt Herrn Musk anscheinend besonders.
Ja.
Wer weiß, ob Herr Musk darüber was weiß. Ich meine, die Leute, die sie mal einflüstern, die kennen sich ja alle. Das ist ja alles eine Blase, die Farages, Musks, Trumps und so weiter dieser Welt.
Wobei wir setzen gleich auf was ganz anderes.
Und daraufhin hat sich jedenfalls ein Riesenstreit entbrannt, in Großbritannien, in der Presse, überall da wieder natürlich die Reformpartei dadurch die Schlagzeilen sehr beherrscht hat, dass eben Nigel Farage sich da dagegen stellt. Und da musste man dann schon sagen, boah, der stellt sich gegen Musk sozusagen. Ja. Und da in dieser winzigen Partei ist also viel los und die nimmt sehr viel Raum ein. Aber auch da, selbst Herr Farage macht es sozusagen den Super-Extremisten schon wieder nicht extremistisch genug, während die Tories, wie gesagt, vor sich hindümpeln.
Es ist nie genug. Ja.
Und wie wird das hier werden?
Ja, wir haben ja ein neues Kürzel, nämlich MST, nämlich eine Achse von aus Macron, Merz, Starmer und Tusk, hätte ich fast gesagt, Tusk. Ja. So, jetzt eben diese Druckwelle, die wir aus Amerika gespürt haben, dass wir zu Potte kommen müssen, in Europa, die hat ja schon nicht seine Wirkung verfehlt. Also da gibt's ja schon Bestrebungen, da sich zusammenzusetzen. Und da spielt ja Starmer schon auch eine große Rolle.
Ja, also man darf ja auch nicht vergessen, wenn es ums Militärische geht, dann sind die Briten immer gleich dabei. Das sind ja begeisterte Militaristen.
Ich denke noch an die Schürzen damals, an die Kochschürzen mit den alten World War II-Motiven drauf.
Also ja, du meinst die Geschirrtücher.
Ja, Geschirrtücher auch.
Gibt sicher auch Schürzen, aber ich habe nur Geschirrtücher.
Geschütztücher.
Ja, da sind sie also ganz begeistert und haben gar keine Hemmungen, aber sie haben halt auch eine Armee, die so ein bisschen so ein bisschen unterfinanziert ist generell.
Und auch links gesteuert natürlich.
Und vielleicht links gesteuerte U-Boote und so, die eben nicht nach The Battle of Agincourt heißen dürfen. Aber da sind sie groß dabei und Keir Starmer hat auch sofort angekündigt, also Peacekeeping Troops oder sowas könnte er sich vorstellen.
Mhm.
Und ich meine, vielleicht muss man einfach sagen, okay, vielleicht hat dieser ganze Wahnsinn, der in Amerika vor sich geht, den wir ja auch überhaupt nicht beeinflussen können als Europäer. Ich meine, wir können nur wirklich zuschauen und denken, okay, wir wissen nicht mehr, wie uns geschieht. Keiner weiß mehr, wie ihm geschieht. Aber es hat vielleicht eine positive Auswirkung auf Europa. Jetzt war neulich vor 3 Tagen so eine Umfrage. 78% aller Europäer sind zurzeit Europäischen Union Mitglieder, finden es gut, dass sie Europäische Unionsmitglieder sind. So hoch war der Wert noch nie.
Mhm.
Vielleicht haben wir das auch Herrn Trump zu verdanken, oder
bestimmt
nicht?
Also ich würde schon sagen, weil letztlich ist es ja so, ich habe schon in einem Europa wacht jetzt so ein bisschen auf. Ich habe heute auch ein Interview gehört mit der VDA-Präsidentin, Verband Deutscher Automobilhersteller.
Frau Müller.
Genau, die dann auch sagte, das habe ich auch aus ihrem Mund, oder generell hört man das sehr selten von irgendwelchen offiziellen Stellen, nämlich dass der europäische, also der EU-Binnenmarkt mit 450 Millionen Personen deutlich größer ist als der US-Markt. Und das ist, weiß man ja schon immer, da muss man ja auch nur einfach mal bei Wikipedia oder sowas in die Zahlen schauen. Nur das ist ja genau das Thema, was wir schon seit Jahrzehnten hatten. Ja. Europa verzwergt sich selber. Und jetzt langsam wachen die Leute auf und gucken sich mal die Zahlen an und sagen, hey, Europa ist ja gar nicht so klein, wusste ich ja gar nicht. Ich dachte immer, wir wären so ganz ein winziger Käfer, der da irgendwie unter dem großen amerikanischen Stiefel zerquetscht wird. Blödsinn.
Ja,
und das ist ja genau der Grund, warum auch Kollegen wie Herr Musk oder natürlich auch die Kollegen aus der östlichen Hemisphäre das natürlich immer schön klein halten wollen. Weil wenn der, dieser, sagen wir, Riese, der auf jeden Fall wirtschaftlich sowieso ein Gigant ist, mal aufwacht und sich mal endlich auf seine Stärken besinnt, dann wird es für die anderen sicher nicht gemütlicher. Deswegen wollen sie es natürlich nicht.
Ja, aber es ist interessant, weil zum Beispiel jetzt, was die AfD betrifft, im Moment, ich folge denen nicht, weil das schaffe ich einfach nicht. Aber ich denke, die konzentrieren sich jetzt gerade in ihrer Propaganda eben auf Geld für Krieg rausschmeißen, für grünen Blödsinn und so weiter.
Ja, ja, natürlich.
Aber wie aber ist es denn? Sind die noch mit Brexit unterwegs?
Ja, die Selbstverzwergung ist natürlich auch da, auch ja gewünscht. Also auch da...
Das ja, ist aber antieuropäisch, natürlich. Die europäischen rechten Parteien sind ja sehr, sehr gut im sich vernetzen. Das heißt also, da entsteht nochmal eine ganz andere Macht, jetzt nicht heute und nicht morgen gerade in den Nachrichten, aber es ist sicherlich eine ganz große Bewegung, die das nochmal untergräbt, nämlich zurück eben, jeweils zur Landeswährung.
Genau, weil sie eben, wohin ist, wollen die eben natürlich nicht, also man vernetzt sich zwar, aber das ist nicht, gibt nicht das gemeinsame Ziel, dass man gemeinsam stark ist, sondern das gemeinsame Ziel, dass jeder für sich wieder stark wird, in Anführungszeichen.
Wie es Trump national, in Amerika mit den Bundesstaaten probiert.
Ja, aber das ist doch interessant, oder? Weil ist zum Beispiel Meloni zum Beispiel, ich glaube, das Italexit oder whatever, das hat sie, glaube ich, dezent unter Exit hat sie dezent unter den Teppich fallen lassen. Le Pen will, ich meine gut, mit der AfD will halt, wollen selbst die ganzen europäischen Rechtsradikalen nichts zu tun haben, weil wir halt Deutsche sind und das mögen die dann auch wiederum nicht.
Ja, weil die es dann am besten können.
Ja, aber wir müssen halt, wie es echt geht. Das ist so lustig irgendwie. Aber die, ich glaube zum Beispiel, ja, Le Pen möchte sich da nicht mit der AfD gemein machen. Ich weiß gar nicht, wie stark bei diesen anderen europäischen rechten Parteien sozusagen das jeweilige Let's Leave Europe noch so auf der Fahne groß draufsteht.
Aber da werden wir sicherlich in irgendwelchen Signalgruppen mal was hören. Vielleicht ist da aus Versehen mal jemand Pete eingeladen.
Oder wie der heißt.
Die sind ja da auch jetzt nicht große Profis. Also, wo geht's hin in der Folge? Das ist die Frage jetzt.
Was in unserer Folge hier?
Naja, also das ist schon. Wir waren stehen geblieben eigentlich beim Populismus in der Praxis. Und letztlich sind das halt die zwei großen Bewegungen. Die eine Bewegung ist eben, Das Atomisieren, also Europa zerspaltet sich wieder in seine Einzelstaaten, jeder für sich. Die Deutschen sagen Make Germany Great Again, die Italiener sagen Make Italy Great Again etc. Sind natürlich als Einzelteile viel besser und einfacher zu handeln für die richtigen Großmächte, als wenn man sich zusammenschlösse oder eben nochmal mehr diese gemeinsame Stärke betont. Und das sind, glaube ich, die beiden Bewegungen. Die eine eben hin, und das ist momentan ja noch total unentschieden.
Ja.
Im Moment geht es jetzt gerade die Stimmung eher so, dass man eben sagt, dass wir jetzt irgendwie doch die EU, und wir merken, wir sind ja doch nicht so klein und wir könnten ja, wenn wir nur wollen. Und die anderen Bewegungen, die sagen, bloß weg mit diesem ganzen Mist, der uns ja nur einschränkt, und wir wollen eben ähnlich wie die Briten, das ja sehr erfolgreich und sehr professionell durchgezogen haben, wollen wir das auch haben. Und die
AfD, aber ich glaube, dass im Moment die Pro-EU-Gefühle doch sehr überwiegen. Und auch wenn du zum Beispiel, es waren jetzt irre Proteste, zum Beispiel in Serbien, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, riesen Proteste, da waren 600.000 Leute oder so, und die haben nur 5 Millionen Einwohner oder sowas, oder 3 oder ich glaube 5. Riesenproteste, und auch in Rumänien natürlich und in noch einem anderen Land, in Georgien geht es, glaube ich, sowieso die ganze Zeit weiter, dass die sozusagen pro EU oder für eben raus aus dem russischen Terrordunstkreis kommt. Also ich glaube, da gibt es schon viele Sachen, und ich meine, Donald Tusk, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie motiviert der ist. Und natürlich Macron, unser kleiner, was habe ich irgendwie gelesen, weil er hat ja so einen Napoleon-Komplex vielleicht auch, und der, wie war das nochmal, jetzt fällt es mir natürlich mehr ein, es war sehr lustig, so ein Name für ihn. Aber ich meine, er plustert sich auf, er positioniert sich, und ich würde sagen, Keir Starmer ist da dabei. Das ist natürlich auch wiederum eine Annäherung an die EU.
Ja,
das
genau.
Ist jetzt auch wieder aufgebrochen in England. Ja. So, ja, ist es jetzt wieder so eine Hinterzimmer-Annäherung? Leider ist ja die Labour-Partei immer noch irgendwie wie so, das ist wie so ein, ich weiß nicht, als hätte so eine Hexe einen Fluch über die gelegt. Die können es nicht über sich bringen, zu sagen, ja, okay, wir müssen halt da einfach wieder irgendwas mitmachen, und zwar richtig. Aber sie nähern sich natürlich an dadurch, und dieser, wie hast du gesagt, Minsk?
Ja, die Achse, die
Minsk. Die Minsk-Achse, die ist sicherlich hilfreich auch in dieser Hinsicht, Wobei eben, um jetzt mal wieder da doch mehr auf die Briten zu schauen, was hat es dann eben für Folgen? Also gut, dieses populistische Moment, was die hatten oder haben. Jetzt haben sie ja eine schlechte Wirtschaft oder suchen immer nach Wachstum. Und sie haben eine Labour-Partei gewählt mit großem Riesen. Die haben ja über 400 Sitze. Mhm. Ja. Und die trauen sich aber trotzdem nicht richtig was und machen jetzt die ganze Zeit eigentlich, was die Tories vorher gemacht haben. Sie beschneiden überall Welfare, also so Sozialausgaben, die in England dringend wichtig sind, weil die Leute sind so arm.
Ja, ja.
Das kann man sich hier überhaupt nicht vorstellen. Ne? Und jetzt war gerade wieder ein Spring Budget Statement, also Rachel Reeves, die Schatzkanzlerin mit dem roten Köfferchen.
Ja.
Das ist dann kein großes Budget, das ist nur so ein Statement. Und da hat sie dann eben wieder gesagt, ja, sie wollen irgendwie so und so viel, brauchen sie im Wachstum. Sie machen auf keinen Fall Steuererhöhungen für die Reichen. Da haben sie auch, werden sie auch vor sich, also treibt die rechte Presse sie vor sich her. Ja. Und sie müssen halt noch leider ein bisschen Welfare-Cuts machen. Der große Markt, von dem sie aber abgeschnitten hatten, der wird überhaupt nicht beachtet. Und es gibt jetzt sehr viel in der Presse, in allen möglichen Richtungen. Wie kann man das einfach die ganze Zeit ignorieren, was da für ein Wachstumsmotor wegfällt? Und jetzt hat zum Beispiel die EU ja 150 Milliarden Rüstungspaket, die EU, angekündigt. Und Großbritannien ist davon ausgeschlossen.
Ah.
Und das ist natürlich doof.
Ja,
jetzt
ja.
gibt es in der EU natürlich schon wieder Stimmen, die sagen, das geht auch nicht, weil die machen ja auch mit und so. Aber erstmal sind sie davon ausgeschlossen.
Mhm. Wer ist ja auch nur eigentlich konsequent, aber wie ist das denn jetzt für den Starmer so ein bisschen eine Möglichkeit oder ein Vehikel, sich da Profil zu verschaffen?
Also das glaube ich schon. Er hat sich, glaube ich, Profil verschafft. Es ist natürlich so ein bisschen, er war ja, ich weiß nicht, ob der schon, war das vor oder unserem, ich glaube, es war vor unserem letzten Podcast, wo er in Washington war und dann mit der Einladung von King Charles für Trump und so weiter. Und die Leute haben dann gesagt, ja, das ist auch sehr gut, dass wir jetzt nicht in der EU sind, haben sie jetzt bis vor ein paar Tagen auch noch gesagt, weil diese ganzen Strafzölle, die Trump schon immer androhte, also die EU, das Land EU wird mit Strafzellen bedacht. Und die Engländer immer schon so, oder die Briten, oh, da sind wir ausgenommen, weil wir haben ja doch jetzt Special und wir müssen ganz lieb sein. Und Keir Starmer war deutlich weniger hart in seiner Kritik Trump gegenüber, also sozusagen im öffentlichen Raum, als manche anderen offen, europäischen. Ja. Muss er ja auch, weil die ja immer hoffen noch auf irgendeinen super Wunder American Trade Deal, der auch niemals natürlich, egal, auch wenn es liebe Amerikaner wären, die den Europa ersetzen kann für die Briten, aber trotzdem. Und dann war vorgestern dieses Spring Statement von Rachel Reeves, wo irgendwie, ich habe irgendwas gehört, da waren noch fast 10 Milliarden Pfund irgendwie Spielraum, die sie irgendwie hatte für irgendwas. Und wirklich an demselben, also war es dann schon Nachmittag hier, kündigt Trump seine Autozölle an. Und genau, es ist genau diese Summe, die damit flöten gegangen ist für Großbritannien. Und sie sind eben nicht ausgenommen von diesen Strafzöllen.
Das heißt also auch die UK-Autoindustrie.
Ja, das ist auch die UK-Autoindustrie.
Ist betroffen.
Ist betroffen. Und wobei man ja immer denkt, es gibt gar keine mehr. Es ist halt
eben, die ist gerade schwer.
Also und ist auf jeden Fall in deutscher oder Land indischer Rover. Hand.
In indischer Hand, stimmt. In
indischer Hand, ja.
Tata. Und deutscher, ja klar, und, genau.
Aber trotzdem, die Jobs sind dort. Die Factories stehen in Großbritannien und so. Also es hat ihnen überhaupt nichts gebracht und wieder an sich stehen sie halt draußen. Ja, sie dachten, okay, vielleicht haben wir jetzt mit Trump und diesem Wahnsinn und der Hass, den die Trumpisten gegen Europa empfinden, auf den wir ja auch stolz sein können als Europäer, weil, wie du gerade sagtest, wir sind ein Riesenblock, der sehr stark ist und wir sind eben so, wie wir sind. Und das hassen die.
Mir fällt gerade noch was ganz anderes ein, wo es ja schon sehr gut funktioniert, unsere Achse. Und jetzt heute vor der Blick von Deutschland auf Großbritannien, dass ja Fußball gespielt wurde.
Oh,
und der Tuchel immerhin war ein Unentschieden oder sogar ein Sieg?
Ich glaube, einmal
Sieg.
Naja,
haben gewonnen. Ne?
Haben gewonnen, okay. Ja. Also der German Trainer ist nicht so slacked.
Nö.
Also es ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber wir wollen ja auch immer positiv rausgehen aus dem Podcast, was wir noch gar nicht
haben.
Wir haben noch ein bisschen Zeit und wir wollen auch unsere tolle
Rubrik,
haben wir noch?
Nein. Nur noch vier, Entschuldigung.
Vier.
Nee, sechs.
Drei.
Verrechnet. Ja, Zahlen, ist es ganz schwierig.
Die Podcast without numbers.
With numbers, but wrong ones.
Mit irgendwelchen Numbers, die wir uns einfach ausdenken.
Ja, genau. Toll. Und also, wir dürfen unsere Rubrik am Schluss nicht vergessen.
Nein, die vergessen wir jetzt. Relax.
Ja, zwei Rubriken haben wir.
Was, zwei?
Ja, doch, wir haben zwei. Eine mit dem Krönchen auf.
Ah, das weiß ich, das weiß ich. Hm. Jedenfalls Thomas Tuchel, ja, ich glaube, ist ganz gut. Aber er wurde doch relativ streng dann auch bewertet in der Presse für seine, da hat er wieder das falsch gemacht oder jenes. Hm. Und dann hat natürlich jetzt auch schon wieder, das ist nur lustig, aber ein früherer Fußballtrainer von lange her, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, hat bei irgendeinem so Private Event hat er halt dann auch wieder gesagt, ja, wir haben ja jetzt irgendwie so einen Deutschen und macht so den römischen Gruß, der ja jetzt, der römische Gruß, aber das war eindeutig, das war ein Witz, das war ein Scherz,
ja.
Und da haben aber dann schon wieder welche Leute versucht, das irgendwie zu spinnen, dass er ganz schlimm den Thomas Tuchel als Nazi verunglimpft hätte, hat er aber gar nicht, das ist einfach nur so ein, so wie die Engländer halt sind. Und
ja,
das ist dann auch wieder verschwunden im Orkus. Also ich habe da nichts mehr drüber gehört, aber kurz war das so, wow. Aber ich glaube, Thomas Tuchel, der kennt ja seine Engländer, der steht
da. Ja, der hat ja da lang auch gearbeitet. Und letztlich, glaube ich, auch durch ihn oder auch natürlich vor allem durch den großen Jürgen Klopp
in
Liverpool, glaube ich, ist ja die Grundbereitschaft, jetzt einen deutschen Trainer zu akzeptieren, ja auch nicht so klein.
Nein, aber es ist irgendwie natürlich, geht ihnen da ein ewiger Topos flöten, wenn sie jetzt sich damit
abfinden. Klar, aber andererseits, in letzter Zeit hatten sie ja relativ häufig eben keine britischen Trainer. Jetzt war es mal wieder.
Wieso wurde es David Beckham eigentlich nie?
Ich glaube, das ist.
Weil er hat keine Trainerlizenz, ich hatte ja gar keine Lust drauf, glaube ich. Ja. Das muss ja nicht jeder, der als Spieler irgendwie bekannt
natürlich.
Wird jetzt ein guter Trainer oder will das überhaupt. Nee. Ich glaube, der hat andere Einkünfte, wo er mit weniger Arbeit und weniger Stress mehr verdient.
Ja. Hat er noch andere Einkunftsmöglichkeiten?
Das braucht er nicht.
Ja, gut.
Ja,
wir bringen jetzt die restlichen dreieinhalb Minuten noch vor.
Ja, pass auf, das ist gar kein Problem. Lass uns kurz unsere Crown-Kolumne, wie nennen wir es? Rubrik. Was gibt's Neues aus dem Königs?
Royal Rubrik.
Ja, die
Royal
Hast du auch immer mit Rubik's Cube gespielt früher?
Ich habe auch mit Rubik's Cube konnte nie lösen. Also was ich sehr gut konnte, ist, wenn er ganz war, ihn wieder zu vermischen.
Ich konnte den so super lösen früher. Ich kann es überhaupt nicht.
Ja, man musste den ja nur ganz wichtig Rubik. War aber, dass man ihn nach dem Kauf sofort zerlegt hat und ihn dann mit Vaseline alle Teile angeschmiert
hat. Ja, auch gemacht.
Weil Vorbild. Dann ging der. Ja. Ja, ganz schnell. Und es gibt ja so ein Video, super. Ich weiß jetzt nicht, zeigen wir auch nicht in den Shownotes, weil wir gar keine haben. Und auch weiterhin drauf verzichten
garantiert
wollen.
Garantiert nicht.
Aber da gibt es ein ganz tolles Video, findet man dann
schon, toll.
Wie so ein Roboter, diesen Rubik's Cube, glaube ich, innerhalb von 0,42 Sekunden macht. Das macht so, und dann ist er fertig. Es ist dann so eine ganz
gibt's diesen
so
Mann Super eigentlich Zeit noch, Gruppe. Diesen Erfinder, der ist ja sehr
modern geworden. Der ist,
der ist ja ein ungarischer Ingenieur. Ja, der
aber Ingo ist der nicht gerade gestorben?
Der hieß ja Rubik.
Ah,
das heißt der Würfel ja so. Ja. Der
ist gestorben. Der hat gar nichts mit England zu tun.
Nein. Das ist ein Ungar.
Ja. Ja, aber für mich war es Rubik's Cube.
Vielleicht hat er in England gelebt oder so.
Ja, der hieß halt Rubik's Cube. Weil klar, wenn du es auf Ungarisch sagst, dann versteht es ja keiner.
Ja, und in England musste man den natürlich auch rechts rumdrehen.
Es war egal, wie rum man ihn dreht.
Ja, okay. Jetzt Super. Sagen wir noch kurz
also
was kurz, Royales.
Also niemand gestorben, die gibt's
Nein,
alle
wir
noch.
Wir sagen nur was kurzes Royales, habe ich glaube ich, weiß nicht, ich habe jetzt inzwischen mir eine Folge von With Love, Megan auf Netflix gegeben. Das ist,
kannst du jetzt wieder feste Nahrung zu dir nehmen, wenn du das Rezept ausprobiert hast?
Ich habe keine Rezepte ausprobiert. Es ist so entsetzlich und ich war ja eigentlich immer so Team Meghan und Harry. Ich finde ja die Kate so doof, aber also, es ist wirklich...
Echt? Ich bin Team Kate.
Also
ich bin Team Charles.
Ja, gut, und der arme Charles, da gibt es ja auch noch... Egal.
Was gibt da?
Das ist Meghan, das muss man sich nicht anschauen.
Erstmal Meghan.
Dann, weil es ist wirklich so hohl, dass man einfach nur weinen kann. Dann gibt es natürlich, hat mich ja letztes Mal gesagt, dass die Kanadier so ein bisschen sauer waren, weil der Charles nicht genug Unterstützung zeigt für Kanada, was ja bedroht ist jetzt durch Annexion durch die USA. Mhm. Und inzwischen ist er noch mehrmals aber aufgetreten mit verschiedenen kanadischen Symbolen und so. Also da ist jetzt wieder ein bisschen mehr Friede.
Mhm. Was Ahornsirup, eine Flasche Ahornsirup?
Nee, oder? Mehr so Orden und Farben und irgendwie, weiß nicht was.
Krawatten mit
Walnuss, Maple Leaf und so. Nee, Ahorn.
Also Ahorn, nicht Walnuss. Was hast du jetzt gerade?
Ja, Ahornsirup und Walnüsse.
Ja, das ist ja Freitag.
Walnüsse sind woanders.
Und dann war er aber leider gestern vorgestern kurz im Krankenhaus, weil als Folge eine Nebenwirkung seiner, er ist ja er ist ja doch immer noch an Krebs erkrankt oder zumindest wird es wohl, ist es irgendeine chronische Art und er muss immer wieder Medikamente und so und da war er im Krankenhaus, da war das Land schon besorgt, aber dann auch nicht so besorgt, weil man ist anscheinend da wieder rausgekommen.
Wieder ja. Okay. Und unsere andere Rubrik Return, die haben wir ja eigentlich schon angesprochen, weil es ja die ein oder anderen Annäherungen gibt und jetzt hoffen wir, dass die
Return, aber ich muss sagen, hat sich nochmal ein starker Keil geschlagen zwischen den Kontinenten und die Briten, weil ich zum Beispiel, ich war echt nochmal neu verstört, erschüttert und verzweifelt, weil ich habe jetzt vor ein paar Tagen mein ETA beantragt.
Erzähl das kurz noch, das ist interessant.
Man muss jetzt, liebe ZuhörerInnen, wenn man mal nach Großbritannien reisen will als Europäer, muss man ein ETA beantragen. Das ist ziemlich leicht, da musst du halt online, oder gibt es eine App, ich habe die App natürlich runtergeladen, muss man also sagen, wer man ist und Passport-Number und was man da echt will. Und dann, es kostet 12,37 € oder sowas. Mhm. Und dann wird es wahrscheinlich in den meisten Fällen wird
so wie
erteilt.
Ista für USA.
Und ist 2 Jahre gültig. Und das müssen die Briten auch, wenn sie in die EU wollen. Und das ist jetzt ab 2. April ist es so. Und das hat mich schon ein bisschen erschüttert.
Wie lange dauert es, bis man
ganz
das
schnell,
hat?
Also bei mir ging es eine Stunde später war es da. Aber
musst du deine Online-Zugänge auch preisgeben der Social Media?
Nee, noch nicht. Also ich wollte eigentlich nach Amerika im September, aber ich glaube, ich mache es nicht. Ist mir zu gefährlich.
Ja, wenn du kein Tattoo-Werkzeug dabei hast, ist es nicht so schlimm. Da ist ja eine festgesetzt worden, weil unterstellt wurde, dass sie dort arbeitet.
Aber das finde ich jetzt, das wiederum ist so ein Thema, wo man denkt, naja, was heißt das? Also du bringst dein Tattoo-Werkzeug. Hast du immer jetzt dein Tattoo-Werkzeug dabei, wenn du ins Ausland fährst?
Nee, eben fast nie.
Hast du dein Mikro immer dabei?
Nein, fast nie. Du machst es nur, weil du halt selber, natürlich das nur für private Zwecke, weil du bist ja im Urlaub.
Naja, das ist wie wenn du Bauunternehmer bist und einen riesen Bagger dabei hast. Ist es
ja, auch, kann man ja auch sagen, ich bin zum Baggern da.
Bei meiner Schwester im Garten.
Zum Anbaggern.
Ja, also.
Nee, aber das ist tatsächlich, trotz alledem liegt da überall, über der Einreise in liegt immer so ein bisschen ein,
also genau, man soll also seine Daten. Ja, schlimmer fände ich es ja, wenn du einen Laptop dabei hast, dann könnte man ja theoretisch auch dir unterstellen, dass du da arbeitest.
Ja, stimmt.
Das stimmt.
Weil das ist ja auch
ja, also jedenfalls, das ist ETA. Ich sag nur, der Brexit schlägt weiterhin Wellen und die dann irgendwie jetzt dann doch jetzt noch merklicher werden, weil das ist ja jetzt was Neues.
Aber man verdient
was noch
auch daran
dazugekommen ist.
Ein bisschen,
ja,
oder? Nein, aber das Land, England,
ja,
verdient
das
ein bisschen.
Kann man
aber vielleicht geht es ja der Return auch durch die Printertür, um das nochmal abzuschließen, was wir ja vorher gesagt haben, also vielleicht durch diese Sammlung der Europäer. Ja. Und
da können wir gemeinsam ein Zeppelin bauen.
Ich glaube, dass jetzt so insgesamt die Vibes ja so werden, dass auch die EU so ein bisschen, dass man vielleicht auch nochmal so ein bisschen kurz schluckt mit so ein bisschen feuchten Augen und sagt, ach, die Briten, das doch war doch so schön, als die hier waren und jetzt, komm, lass sie uns doch wieder irgendwie noch ein bisschen wieder mit in die Arme schließen, oder?
Ja, ganz
wir sind
in
dafür.
Meinem
das
Sinne.
Vielleicht als persönliches Schlusswort.
Wir haben ja da als Brexit und Host auch ein Wörtchen mitzureden.
Allerdings.
In der Tat.
In diesem Sinne.
Daraufhin geht es wieder jetzt ab in den Toaster und
und kein Clotted Cream heute Nachmittag.
Nein, ist noch Fastenzeit.
Schade.
Also, ein Marmite-Toast muss genügen mit ganz dünn Marmite drauf.
Und wenig Butter.
Schönes Wochenende, wobei
das ist weiß man
für nicht. Uns so, naja, egal.
Ja,
also.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.